Vater, ich danke dir für diese Gelegenheit, hier in Freiheit zusammenzukommen, und ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, dass der ja jetzt einfach nicht nur bei uns ist, das wissen wir, sondern dass er groß wird unter uns und dass er unter uns zirkuliert und dass du jetzt sprichst und mich einfach als deinen Kanal benutzt und dass wir etwas von dir, von deinem Wesen und von dem, was du für uns möchtest, dass wir etwas von dem erkennen, Herr. Danke für deine Liebe, Herr. Amen. Das war diesmal ein sehr kurzer Dialog. In der letzten Woche, gebe ich zu, das war sehr schlank. Manchmal ist das so, dass Gott da wirklich über mehrere Wochen immer mir einzelne Sachen gibt, aber diesmal war das sehr, sehr, sehr kurz, aber dafür sehr intensiv. Mehr oder weniger eigentlich einen halben Tag, wo er ganz klar zu mir gesprochen hat. Ganz wichtig dazu noch für Jürgen, der Herr hat mir 2 Punkte heute gegeben. Also wir haben heute nur 2 Punkte. Wir gucken mal die erste Folie, was wir auf der ersten Folie haben. Wirkung. Also die Überschrift will ich euch nicht vorenthalten. Die Überschrift für die Predigt heute heißt, was Familie ausmacht oder von der Wirkung zur Ursache. Was Familie ausmacht oder von der Wirkung zur Ursache. Also zuerst die Wirkung. Ich weiß, normalerweise ist das andersrum, aber das hat diesmal auch seinen tieferen Sinn. Ich habe erstmal eine Frage an euch. Ich möchte euch ein bisschen mit euch arbeiten heute am Anfang. Und zwar interessiert mich einfach mal, was kennt ihr für Werte oder was für Werte sind euch wichtig? Was kennt ihr für Werte im Leben und was für Werte sind euch wichtig? Liebe, okay, sehr gut. Ehrlichkeit, Vertrauen, Vergebensbereitschaft, Offenherzigkeit, Gastfreundschaft, Frieden, Verständnis, Geduld. Super, ja, dann bin ich fertig. Wir befinden uns ja in einer Zeit, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, wo es heißt, wir haben so einen Wertewandel. Ja? Es scheint sich etwas zu entwickeln, es scheint sich irgendwie etwas zu verändern. Ich weiß nicht wirklich, ob das so ist. Manche sprechen vielleicht auch von Werteverlust. Ich will noch mal auf eine Sache kurz eingehen, wo ich sehr dankbar bin, dass ihr das nicht gerufen habt. Und zwar habe ich das auch von einem Seminar mitgenommen, was einem einfach nochmal so die Augen darüber geöffnet hat, ja. Und zwar geht es ja um so ein Konstrukt, was heutzutage in unserer Gesellschaft gerne mal gesagt wird. Und zwar geht es um das sogenannte christliche Abendland. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ja, das christliche Abendland und die Werte, die damit verbunden sind. Und ich habe dazu, wie gesagt, ein Seminar mal gehört und das hat mich so ein bisschen wach gemacht, ja, weil eigentlich klingt es gut, weil christlich klingt ja eigentlich erstmal gut und Abendland, da sagt man, ja gut, das sind wir halt hier, ja, das so die, Okzident und Orient, so dieses Spannungsverhältnis, aber wenn man sich das historische christliche Abendland mal anguckt, dann gibt es da so Faktoren, wo ich so meine Bedenken habe, ob wir wirklich uns wünschen sollten, dass wir komplett dahin zurück wollen. Ja? Also da gibt es solche Themen wie Zwangschristianisierung, da gibt es solche Themen wie also Wort Gottes auf Latein, da gibt es solche Themen wie Missbrauch des Exklusivwissens durch den Klerus. Ja, also dann hätte ich heute jetzt hier in Latein zu euch gepredigt und wenn ihr mich hinterher gefragt hättet, hätte ich euch gesagt, was eigentlich richtig und was falsch ist. Und ihr hättet kaum eine Chance gehabt, das zu überprüfen. Antisemitismus spielt eine Rolle in dieser Zeit. Dann die Frage so, das Heilige Römische Reich und dann vielleicht auch noch deutscher Nation. Ein heiliger Krieg im Namen Gottes, aber ohne seine Rückendeckung. Also es gibt da so ein paar Punkte, die machen die Sache schief. Und ich glaube, wir haben eine gute und große Chance, dass wir heute mit dem, was wir wissen, auch über die Geschichte und mit der Möglichkeit, persönlichen Zugang zur Bibel zu haben, uns wirklich auf etwas konzentrieren können und fokussieren können, was besser ist. Was besser ist, ja. Also auch bestimmte Fehler nicht zu wiederholen. Aber ich ich will mal ein bisschen von den Werten, von diesen Werten und von der Diskussion über die Werte weg und möchte euch heute etwas von einer familiären Wertegemeinschaft vorlesen. Eine familiäre Wertegemeinschaft. Diese familiäre Wertegemeinschaft, die bekommt einen Brief. Und zwar einen Brief von demjenigen, der diese Gemeinschaft gegründet hat. Und eine Bitte an alle, die denen sofort auffällt, ja, was an diesem Text, den ich euch jetzt vorlese, was da vielleicht ein bisschen schief ist oder was so nicht ganz hinhaut, nicht direkt jetzt darauf hinweisen, sondern gebt der Predigt Zeit, ja, bis zum Ende, dass ihr dann also den Effekt auch habt. Also lasst euch bitte bis zum Ende der Predigt darauf ein. Also ein Text, der so, wie ich ihn lese, nicht in der Bibel steht. Lasst euch drauf ein. Dort steht, ja, in diesem Text, den ich mal aufgeschrieben habe, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Also erstmal, finde ich, klingt das doch toll, oder? Das klingt doch toll. Tolle Werte. Macht das, was wir da gelesen haben, nicht auch Familie aus? Bedeutet das nicht auch Familie? Und ich habe, also ganz toll, ja, also wie das auch wieder ineinander greift, ja. Ich habe zum Beispiel auch über dieses Thema Liebe nachgedacht, ja. Und was heißt denn eigentlich so Liebe ohne Ansehen der Person, ja? Das ist das, was so durch diesen ganzen Text so durchgeht, ja. Also Liebe, ohne dass man eigentlich auf die Person guckt. Und ja, eine meiner drei Schwestern ist heute hier. Jetzt ist sie gerade draußen, aber sie kommt gleich zurück. Das muss sie sich dann hinterher anhören im Internet, was ich jetzt sage über sie. Die hat heute Geburtstag und ich liebe meine Schwester, wie auch meine anderen beiden Schwestern. Und sie ist mir wichtig. Und das habe ich jetzt mal ausgerechnet, ja, obwohl... Ihr kennt ja so ein bisschen, die meisten von euch kennen ja so ein bisschen meine Geschichte, ja? Obwohl Susi und ich gerade mal 0,2% unserer gesamten Lebenszeit zusammen verbracht haben. Also 99,8% haben wir gar nicht Zeit zusammen verbracht. Und trotzdem ist sie mir wichtig und trotzdem habe ich sie lieb. Ich habe das sogar also auf die Tage genau ausgerechnet. Es sind tatsächlich so ungefähr 0,2%. Aber wie kommt das? Wie ist das möglich? Warum habe ich so eine Verbindung zu ihr und warum habe ich sie so lieb? Und ich bin so auf drei Punkte gekommen. Wir sind immer noch übrigens bei der Wirkung, ja? Ein Punkt ist, weil wir uns kennengelernt haben. Wenn wir uns natürlich nie kennengelernt hätten, ja, dann ist es schwierig. Das geht vielleicht auch irgendwie, aber dieses Kennenlernen ist schon ein wichtiger Punkt. Das zweite ist, weil wir desselben Ursprungs sind, ja. Also wir haben beide denselben Vater, wir haben beide denselben Ursprung. Und weil wir zusammengestellt sind. Ja, meine feste Überzeugung ist, also wenn nicht etwas zusammengestellt ist, wenn etwas auseinanderdriftet und nicht zusammengehört, ja, dann wird das schwierig. Aber wir sind zusammengestellt. Aber jetzt will ich mal von der Liebe wegkommen, da gibt es ja noch ganz viele andere tolle Schlagwörter, ja, in dieser Geschichte, in diesem Text, den ich euch vorgelesen habe, der so nicht in der Bibel steht. Dort steht etwas von Mut geben, ja, Mut geben, das ist doch wirklich eine tolle Sache, das ist doch was, wo man drauf bauen kann, oder trösten. Lieben haben wir auch schon gehabt, dann steht, das habe ich vergessen aufzuschreiben, was mir aber noch im Kopf ist, Herzlichkeit, ja, so eine richtige Herzlichkeit, so eine richtige offene Herzlichkeit, Einigkeit, verbunden sein, fest zusammenstehen, also toll, Bescheidenheit. Da bin ich das erste Mal hängen geblieben, als ich das gelesen habe, Susi, der Text über dich, der ist schon vorbei. hast was verpasst, aber ist okay. Also Bescheidenheit, ja. Aber Bescheidenheit ist wirklich etwas, da bin ich das erste Mal so hängen geblieben, weil ich kann mich erinnern an die Zeit, als ich mit meiner Oma Mensch ärgere dich nicht gespielt habe. Und immer wenn mich meine Oma rausgeworfen hat aus dem Spiel, dann hat sie immer gesagt, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Aber natürlich ist Bescheidenheit super. Ja? Bescheidenheit ist super, gar keine Frage. Den anderen mehr als sich selbst achten. Das Wohl des anderen höher als das eigene. Und das ist eine Sache, also auch da bin ich nochmal hängen geblieben, weil das ist so, das sehe ich wirklich, das ist eine Grundvoraussetzung für dauerhaft gelingende Ehe. Den anderen höher als das, was der andere braucht, höher als das eigene einschätzen. Den anderen mehr achten als sich selbst. Das ist Grundvoraussetzung für eine dauerhaft gelingende Ehe. Und ich sage nicht, dass das schon ausreicht. Ja? Also es ist nicht so, dass man sagt, na, wenn ich das mache, dann wird es auf jeden Fall funktionieren. Aber wenn ich das nicht mache, funktioniert es auf jeden Fall nicht. Das ist meine Beobachtung. Aber nochmal eine andere Frage. Weil wenn wir uns so diese ganzen Sachen überlegen, was wir jetzt gerade so gehört haben in diesem Text, dann gibt es doch eigentlich auch eine zentrale Frage, nämlich, wo nimmt man eigentlich die Kraft für das Ganze her? Weil das liest sich alles ganz toll. Aber wenn man sich überlegt, dass man das alles machen möchte und tun soll, dann ist ja die Frage, ja, wie soll denn das funktionieren? Wie soll man das denn schaffen? Denn die Erfahrung zeigt doch, bei all dem, was ich so vorgelesen habe, Mut geben, trösten, lieben, Einigkeit, verbunden sein, Herzlichkeit, fest zusammenhalten, bescheiden sein, dann auch noch den anderen mehr als achten als sich selbst, das Wohl des anderen im Auge haben. Die Erfahrung zeigt doch, wir kommen doch da an unsere Grenzen, oder? Und zwar regelmäßig, eigentlich täglich. Also wie soll man das denn schaffen? Und jetzt kommen wir, nächste Folie bitte. Nächste Folie, genau. Jetzt kommen wir zur Ursache. Ich habe euch bei diesem Text etwas unterschlagen. Deswegen habe ich auch gesagt, das steht so nicht in der Bibel. Jetzt lese ich euch den Text nochmal und zwar so, wie er in der Bibel steht. Und ich werde das, was ich weggelassen habe, ausdrücklich betonen. Ihr könnt das nachlesen in Philipper 2. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach der Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Warum jetzt also in diesem Text, der vorher ja eigentlich schon gut war, ja, der war ja eigentlich in Ordnung, warum jetzt in diesem Text auch noch Jesus und warum dieser Geist Gottes? Warum? Ich glaube, zunächst müssen wir feststellen, dass Gott selbst Inbegriff von Gemeinschaft und Beziehung ist. Wir haben auch gestern drüber gesprochen, wir haben mal drüber nachgedacht, wann hat denn das erste Mal Beziehung stattgefunden? Ja, und natürlich fällt einem gleich ein, oh, Adam und Eva in perfekter Einheit, ja, mit Gott im Garten Eden. Und das stimmt nicht, weil Beziehung gab es schon viel früher. Beziehung nämlich von Gott zu sich selbst, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also schon von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt also, Gott ist Inbegriff von Gemeinschaft. Er ist der Erfinder der Gemeinschaft. Und das, ich finde es so krass, dass bevor überhaupt irgendetwas erfunden wurde, bevor Gott überhaupt irgendetwas geschaffen hat, da war er schon in Gemeinschaft. Wie krass ist das, ja? Also da erkennt man, fängt man wirklich an zu verstehen, wer Gott eigentlich ist, dass er von Anfang an, von Ewigkeit her, in Gemeinschaft gelebt hat. Vater, Sohn und Heiliger Geist, in Beziehung zu sich selbst. Wie krass ist das? Jetzt aber natürlich die Frage, ja, was hat das jetzt mit uns zu tun heute? Was hat das mit dem Text zu tun? Warum soll es besser funktionieren mit Gott in der Familie? Warum soll es mit Gott besser funktionieren in einer Gemeinschaft? Ich glaube, dass es ganz einfach ist. Ich glaube, dass nämlich zu diesem Leiblichen, ja, also wir beide sind leibliche Geschwister, ja. Ich habe euch vorhin erzählt, was ist die Ursache davon, ja, dass wir verbunden sind und dass wir uns lieben. Ich glaube, dass zu dem Leiblichen etwas dazukommt und das ist das Geistliche. Zu dem Leiblichen kommt das Geistliche dazu. Eine andere Perspektive mal auf diese Geschichte. Ich habe euch das vorhin gesagt, wir haben denselben Ursprung, ja. Wenn wir auf die geistliche Situation schauen, auf den geistlichen Umstand, dann haben wir auch denselben Ursprung, aber in Gott. Er ist der, der uns gerufen hat. Wir haben denselben Ursprung in Gott. Und das andere ist zum Beispiel das Zusammengestelltsein, habe ich euch vorhin gesagt, ja, so, wir sind zusammengestellt als Geschwister. So ist das auch hier, in Gott zusammengestellt. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Perspektive darauf, in Gott zusammengestellt. Und diese zwei Punkte, aus der geistlichen Dimension heraus denselben Ursprung zu haben in Gott und zusammengestellt sein, aber von Gott, das ist eine eigene Predigt. Ihr braucht keine Angst haben, ja, wann anders. Das ist vielleicht sogar eine eigene Predigtreihe, darüber zu sprechen. Ich möchte heute auf was anderes euer Augenmerk lenken. Das war so der eine Punkt, ja, auf das Geistliche zu schauen. Der nächste Punkt ist, das ist eine Sache, die mich umgehauen hat. Das ist aus einem Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi. Und es ist immer wieder spannend und ich möchte euch da Mut machen und euch auffordern, immer auch nochmal nachzugraben. Ja? Was war die Situation? Wo hat das stattgefunden? Wie ist das passiert? Das ist ganz oft ein Schlüssel dafür, ja, um eine Sache noch besser zu verstehen. Denn Philippi war bekannt für seine zahlreichen Quellen und Goldminen in der Nähe. Das ist das, was ich gelesen habe. Philippi war bekannt dafür, viele Quellen in der Nähe und sogar Goldminen. Und das ist, so wie ich es verstehe, tatsächlich die Lösung, auch ein Schlüssel hier für diesen Text. Denn die Lösung ist, nach der Quelle zu fragen. Nach der Quelle für das, was wir hier alles so Gutes gelesen haben. Denn wenn ich mit Jesus gehe, dann ist die Quelle eine andere. Dann ist das nicht einfach nur das Humanistische, das, was am Anfang, was ich gelesen habe, komplett ohne Gottesbezug. Ja? Dann ist die Quelle eine andere. Denn mit Jesus habe ich eine Quelle, die versiegt nicht, die hört nicht auf zu sprudeln. Und auch die Art der Kraft, die durch mich durchfließt, ja? Die ist eine andere, die ist göttlich. Die ist nicht einfach nur leiblich oder menschlich, sondern die ist echt göttlich. Und das heißt, und ich nehme jetzt mal nur mal zwei Sachen raus, aus dieser Liste. Einigkeit. Schauen wir mal auf Einigkeit. Was heißt das nun für Einigkeit? Ich glaube, wir leben in einer, ich nenne es einfach mal, zentrifugalen Zeit. Wir leben in einer Zeit der Zentrifuge. Das heißt also, es gibt Fliehkräfte. Ja? Es dreht sich etwas, es bewegt sich etwas und es gibt Fliehkräfte. Und diese Fliehkräfte, die gibt es politisch, die gibt es gesellschaftlich, die gibt es in der Kommunikation, sehe ich das auch ganz deutlich. Moralisch sowieso. Deswegen gibt es ja so eine große Sehnsucht danach, ja? Dass irgendetwas wieder einig wird, klar wird, deutlich wird, der Kern wieder zum Vorschein kommt. Aber im Augenblick befinden wir uns tatsächlich in einer Zeit dieser Zentrifuge, dass in diesen Dimensionen scheint alles auseinanderzureißen. Es scheint alles auseinanderzureißen. Und manchmal ist es so, wir kommen ja manchmal schon mit unserem eigenen Leben nicht klar. Ja, also es ist ja manchmal schon, dass es uns selbst betrifft, dass wir sagen, ich bin zerrissen, ich weiß nicht, wie soll ich das machen, wie soll ich damit klarkommen? Und dann auch noch in Gemeinschaft, also ich komme selbst mit meinem Leben nicht klar und soll dann auch noch in Gemeinschaft, soll das dann noch etwas sein, was zusammenhält, was passt, was zusammengehört? Daran scheitern viele. Ich glaube auch, weil wir auch ein Stück weit in dieser Zeit leben. Und das Problem ist, dass in der Gesellschaft natürlich danach gesucht wird, was trägt denn, was ist denn die Basis, was sorgt denn dafür, dass in dieser Zeit, wo sich alles immer schneller dreht, etwas stabil und fest ist und ein Fundament da ist. Und das Problem ist, es kann einfach nichts tragen, was gemacht ist. Weil etwas, was gemacht ist, ist Teil dieser Zentrifuge. Sondern das Einzige, was wirklich tragen kann, ist der Macher. Es kann nicht etwas Geschaffenes tragen, sondern es kann nur der Macher tragen. Ich will damit auf Gott hinweisen. Ja? Etwas, ein Gegenstand, das ist so diese ganz klar auch diese Geschichte, wenn man im Alten Testament mal schaut, ja, wenn Israel angefangen hat, irgendwelche Statuen oder irgendwelche Götter oder irgendwelche kleinen Götzen anzubeten, das ist etwas Gemachtes. Da spricht Gott ganz eindeutig, er hat gesagt, es ist auf Deutsch, ich sage jetzt mal in der Jugendsprache von heute, ja, seid ihr bekloppt? Ihr könnt doch nicht etwas anbeten, was ein Mensch geschnitzt hat oder in Stein gehauen hat. Das muss euch doch klar sein. Das geht doch gar nicht. Ich bin der, der alles geschaffen hat. Das liegt alles unter meiner Hand. Ja? An einer anderen Bibelstelle sagt er, also ich brauche nicht die Menschen, ich brauche euch nicht, dass ihr mich anbetet, weil wenn ich will, dann mache ich aus diesen Steinen mache ich neue Nachfolger. Dann mache ich aus diesen Steinen Leute, die mich anbeten. Deswegen nicht auf etwas Gemachtes hoffen und darauf hoffen, dass irgendein Programm oder irgendetwas, was gemacht ist, wirklich tragen kann. Sondern wenn wir wirklich etwas wollen, was uns trägt, dann müssen wir beim Macher suchen, dann müssen wir bei Gott suchen. Das ist der Ursprung, das ist der Schöpfer. Ein zweiter Punkt, das war jetzt Einigkeit, ein zweiter Punkt ist Trost. Wie soll ich denn bitteschön trösten, wenn ich selber der bin, der Trost braucht? Ist doch eine Frage, die wir uns ganz oft stellen. Es wird von mir verlangt und natürlich, der Druck ist groß, man ist in der Familie, es gibt eine schlimme Situation und natürlich ist man der, der am nächsten dran ist, ist der, der trösten muss. Hat auch schon mal jemand darüber nachgedacht, ich brauche doch selber auch Trost. Mir geht es doch in dieser Situation, in dieser Schwierigkeit geht es mir doch selber auch schlecht. Wer ist denn für mich an der Stelle da? Und ich glaube, dass an dieser Stelle auch bei Trost, ja, da brauchen wir eine göttliche, eine Jesus-zentrierte Dimension. Das ist aus menschlicher Kraft heraus, ist das einfach nicht zu schaffen, da scheitern wir. Ja. Da können wir uns gleich anmelden und ins Krankenhaus gehen. Das funktioniert nicht, sondern wir brauchen eine göttliche, Jesus-zentrierte Dimension. Etwas, was fließt, ja, also wirklich Kraft Gottes, die fließt und die uns einhüllt und die uns eine Kraft gibt, die weit über das hinausgeht, was wir aus menschlicher Kraft überhaupt in der Lage sind zu tun. Das ist das, was wir brauchen. Und das ist jetzt so ein bisschen der emotionale Aspekt. Ja? Da fühlen wir uns jetzt mitgenommen und sagen, ja, okay, klar. So die emotional gepolten Leute, für die ist das klar, es muss was fließen, es muss sich gut anfühlen und so weiter und so fort. Aber es gibt da auch harte Fakten zu. Ich will auch auf einen anderen Punkt gehen, weil wenn wir uns mal fragen, was ist die Basis von Trost, ja, was ist die Quelle von Trost? Wenn die Basis von Trost ist, dass ich weiß, dass am Ende alles gut wird, dann ist das doch eine ganz andere Kraft, die dahinter steckt. Wenn ich weiß, wenn ich jemanden trösten soll und ich weiß aber, am Ende wird es gut, ja, dann hat man doch eine ganz andere Dynamik, ja, also der Geist Gottes ist dynamisch, ja, da steckt Dynamik drin, da steckt richtig Kraft drin. Und wenn wir Jesus haben, dann heißt das aber natürlich nicht, dass wir hier auf der Erde so easy beasy, ja, das Leben ist einfach, das Leben ist leicht, haben wir in den letzten Wochen häufiger in der Predigt gehört, also das müsste uns jetzt langsam klar sein, mit Jesus heißt das nicht, dass hier auf Erden der Schaukelstuhl dran ist, ja, und wir keine Probleme mehr haben, das meine ich nicht, aber was wir wissen ist, mit Jesus wird am Ende alles gut. Wenn Jesus im Leben von einem Menschen ist, wenn Jesus im Herzen eines Menschen ist, dann wissen wir, am Ende wird alles gut. Weil nach all dem Schmerz und all dem Leid, und dem ist diese Welt hier einfach unterworfen, da müssen wir nicht überrascht sein. Ja? Das ist Charakter dieser Welt. Nach all diesem Schmerz und nach all diesem Leid wissen wir, mit Jesus, mit Beziehung zu Jesus, werden wir eines Tages an einem Ort sein, wo die Tränen getrocknet sind. Ich weiß übrigens nicht, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie wird das sein mit Freudentränen, ja? Also ich glaube, die wird es geben. Ich glaube tatsächlich, die wird es geben. Aber das ist so eine Perspektive, ja, dass man sagt, ja, und selbst wenn hier alles im Bach runtergeht, auf welches Ziel gehe ich denn zu? Was ist das denn hier sind, wenn es gut läuft, 80, 90 Jahre, ja? da reden wir über die Ewigkeit. Da reden wir über einen Horizont, der weit über das hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Und die Perspektive ist, mit Jesus in Beziehung heißt das, dort über diesen viel längeren Zeitraum wird es richtig gut laufen. Wird es richtig gut laufen. Steht auch viel zu in der Bibel. Wenn ihr Fragen habt, können wir gerne ins Gespräch kommen. So, wie ist das nun? Weil Gott in sich selbst Beziehungswesen ist, ja, die Dreieinigkeit, und auch zu den Menschen Beziehung haben will, reicht es eben nicht, wenn wir als Menschen, weiß ich nicht, so ein Bildchen haben oder so eine kleine Engelfigur, oder ich habe bei manchen so ein Christophorus im Auto, ja, oder so eine Engelfigur, ein Glückskeks oder ein Kalenderspruch. Wir Christen stehen da auch manchmal in der Gefahr, ja. Also wenn, ich will nicht sagen, dass das hier der Fall ist, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn so das morgendliche Häppchen aus der Losung das einzige ist, was wir zu uns nehmen, ja, dann ist das nichts anderes als ein Kalenderspruch. Da muss mehr dahinter sein, ja. Also ich möchte euch Mut machen, euren Blick zu weiten und ruhig mal alles zu lesen, ja. Also was steht denn in dem Kontext, was steht in dem Zusammenhang? Nicht bloß 5 Minuten oder 10 Minuten, sondern euch ruhig Zeit nehmen und zu lesen, was steht davor, was steht danach. Auch den Vers mal selber zu lesen, weil bei den Losungen manchmal die Situation ist, dass nicht unwesentliche Sachen hinten runterfallen, ja. Also da möchte ich euch auch als gestandene Christen Mut machen und sagen, ich gehe darüber hinaus. Das kann für mich ein Anhaltspunkt sein, was ist denn heute wichtig, aber ruhig den Blick weiten. Wenn wir es so machen, wenn wir sagen, ein Bildchen reicht oder eine Engelsfigur oder ein guter Spruch, Glückskeksspruch oder Kalenderspruch, dann sagen wir ja, naja, er ist da schon irgendwo. Ja, Gott ist da schon irgendwo. Höre ich so oft, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, mit Menschen, die Gott nicht wirklich kennen, ja, höre ich ganz oft dieses, ja klar, Gott gibt es irgendeine Macht, irgendwas gibt es da schon. Wisst ihr, das hätte auch mit mir und meiner Schwester so bleiben können damals. Ja, also bevor wir uns wirklich kennengelernt haben, wir hätten auch sagen können, der ist da schon irgendwo oder die ist da schon irgendwo. Aber wir könnten auch sagen, naja, sie ist da schon irgendwie und sie würde mich sicherlich mögen, wenn sie mich kennen würde. Vielleicht. Oder sie würde sagen, Andreas würde mich bestimmt mögen, wenn er mich kennen würde. Vielleicht. Aber das ist nicht Beziehung. Das ist nicht Beziehung. Deswegen, wie im Text, diese zwei Texte, ja, wie fühlt sich das an, einmal ohne Jesus und ohne Gott und ohne den Heiligen Geist und einmal mit ihm? Was ist der Unterschied? Ich glaube, dass so wie in diesem Text, so auch im Leben, Jesus und die persönliche Beziehung zu ihm den echten Unterschied macht.